ARD.
Unter Büchern die 1, 2, 3 der Woche.
Hallo, ahoi zu unseren Tipps der Woche, die Leseempfehlungen, die wir mitgenommen haben aus einer vollen Bücherwoche. Literatur, die uns gefallen hat, die uns aufgefallen ist, immer jeden Freitag hier in der ARD Audiothek. Und ahoi sagt wie immer Katrin Schumacher. Natascha Wodin, Die späten Tage. Diese Autorin war schon über 70 Jahre alt, als sie mit ihrem Roman über ihre Mutter schlagartig bekannt wurde. Dabei hatte sie bereits seit den 80er Jahren zahlreiche Bücher veröffentlicht. Sie kam aus Mariupol, so hieß dieser Roman, die Geschichte einer Herkunft, wurde 2017 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet und rückte das Schicksal russischer ZwangsarbeiterInnen eindrücklich ins Licht der Öffentlichkeit. Geboren wurde Natascha Wodin 1945 in Fürth. Dort waren ihre aus der Sowjetunion stammenden Eltern, die von den Nationalsozialisten zur Arbeit gezwungen worden waren, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs als Displaced Persons gestrandet. Im Dezember wird die Schriftstellerin 80 Jahre alt und sie hat nun ein Buch über die Herausforderungen des Alterns und das Glück einer späten Liebe geschrieben. Die späten Tage, Bettina Baltscheff, hat sie für uns gelesen.
Was wissen wir schon übers Altern? Was wissen wir schon über die Liebe? Diese Fragen stellt man sich tatsächlich noch einmal neu, wenn man das Buch »Die späten Tage« von Natascha Wodin gelesen hat. Es ist einerseits das Zeugnis einer fast 80-jährigen Schriftstellerin, die keinen Tag ohne Schmerzen kennt, die sich in ihrem alten Körper gefangen fühlt, deren wacher Geist sich jedoch nur schwer damit abfinden kann.
Jeden Tag nach dem Aufwachen, wenn das Bewusstsein langsam einsetzt, der Schock. Du bist alt. Du wirst bald sterben.
Und es ist andererseits das Zeugnis einer großen Liebe, die Natascha Wodin mit einem Mann erlebt, der in diesem Buch Friedrich heißt. Erstaunt, ehrfürchtig und mit großer Zärtlichkeit erzählt sie davon, wie sie sich plötzlich noch einmal verliebt in einen pensionierten Mathematiker, der sogar noch ein paar Jahre älter ist als sie. In Weimar geboren, vor dem Mauerbau in den Westen gegangen, hatte Friedrich ihr einen Brief geschrieben, nachdem er ihr Buch »Sie kam aus Mariupol« gelesen hatte. So fing es an. Nun ist Friedrich ihr Lebensmensch, den sie liebt und um den sie bangt, denn viel Zeit bleibt ihnen vermutlich nicht mehr. Dass er ganz anders ist als sie, nüchterner, sozialer, der weltweit zugewandter, stellt das Liebesglück auf die Probe, führt aber auch zu späten Einsichten der Schriftstellerin.
Manchmal ist diese Selbsterweiterung ungeheuer anstrengend. Man bliebe lieber in der Enge, in seiner gewohnten, ausgetretenen Spur, man wäre lieber allein. Aber inzwischen weiß ich, dass der Kampf um die Liebe die einzige Mühe ist, die sich lohnt. Ich musste 80 Jahre alt werden, um das zu verstehen.
80 Jahre, von denen Natascha Wodin, wie in all ihren autobiografisch geprägten Büchern, auch hier berichtet, in kurzen Rückblenden, episodenhaft. Da ist die Kindheit in Fürth, die vom Selbstmord der Mutter überschattet ist. Da ist die Arbeit als Dolmetscherin in Moskau, die sie als erfüllend erlebt. Da ist die komplizierte Ehe mit Jakob, in dem man leicht den aus der DDR geflüchteten Schriftsteller Wolfgang Hilbig erkennt. Und da ist der späte literarische Erfolg, für den sie dankbar ist, weil er ihr nicht nur die Zuneigung einer großen Leserschaft, sondern auch einen abgesicherten Lebensabend beschert. Doch immer wieder kommt Natascha Wodin auf das Zentrum ihrer Gegenwart zurück, Friedrich.
Wenn Friedrich nicht schlafen kann, wenn ihn wieder Schmerzen quälen, wenn ich spüre, dass er Angst hat, sind alle Fremdheiten wie weggewischt. Er ist dann sofort wieder der mir nächste, vertrauteste Mensch, mein Mensch, mein bedrohtes Kind, mit dem ich leide.
Natascha Wodin hat ein Buch voller großer Gefühle geschrieben, ohne jemals sentimental zu werden. Mit keiner Zeile redet sie das Alter schön, wie man es in manchen erbaulichen Büchern zum selben Thema liest. Im Gegenteil, sie ist regelrecht entrüstet darüber, wie wenig wir wissen wollen über die zahllosen und schmerzhaften Begleiterscheinungen des Alters. Neben der Liebe kann die Schriftstellerin nur das Schreiben trösten, denn das zumindest wird bleiben, über den Tod hinaus.
Mein Schreibtisch ist der einzige Ort, an dem ich mein Alter, die Schmerzen, die Angst vergesse, obwohl ich darüber schreibe.
Ich schreibe darüber, um nicht sang- und klanglos zu sterben.
Was wissen wir schon übers Altern? Was wissen wir schon über die Liebe? Natascha Wodin erlaubt uns mit »Die späten Tage« einen tiefen Einblick in die Gefühlswelt einer alternden, einer liebenden Frau. Schonungslos, berührend, herzergreifend.
Bettina Baltscheffer, das über »Die späten Tage« von Natascha Wodin, erschienen im Rowohlt Verlag. Sascha Stanisic. Mein Unglück beginnt damit, dass der Stromkreis als Rechteck abgebildet wird. Er gehört zu den erfolgreichsten und beliebtesten Schriftstellern in Deutschland. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als er in Dresden zu Gast war Anfang des Jahres, war der ganze große Kulturpalast ausverkauft. Und das für Literatur. Also alle Achtung, auch den Dresdnern. Seine Romane sind preisgekrönt. Für Herkunft erhielt er 2019 den Deutschen Buchpreis. Zuletzt erschien eine Erzählsammlung, die den Wettbewerb um den längsten Titel des Jahres locker gewinnen könnte. Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne. So, das war der Titel. Jetzt ist ein Essayband von Sascha Stanisic erschienen und dessen Titel, wir haben es gerade gehört, hat ebenfalls sehr viele Wörter. Claudio Campagna-Bergmann stellt uns das Buch vor.
Der Redner tritt gestenreich auf und im Stehen. Er trägt Hose, Hemd und Pullunder.
So beschreibt Sascha Stanisic sich selbst, wenn er bei Gelegenheiten wie hier der Verleihung des Wilhelm-Raabe-Preises in Braunschweig öffentlich spricht.
Zu meinem ersten Kinderbuch, Hey, 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 Taxi, schrieb zum Beispiel jemand, in dem Buch werden Verbrecher, zum Beispiel Piraten, verharmlost. Gefährlich, wenn man solche Werke auf Kinder loslässt, da ist die Abwärtsspirale zu Antifa quasi vorgezeichnet. Ich finde das aber gut. Kunst setzt uns einander aus.
Wie Stanisic über Kunst und Gesellschaft denkt, hat er in den letzten 8 Jahren immer wieder dargelegt. Meist sind es Gedankengänge um mehrere Ecken, die er in seinen Reden entwickelt. Als Jugendliche ihm den Weilheimer Literaturpreis verleihen, bekennt er:
Mein Unglück beginnt damit, dass der Stromkreis als Rechteck abgebildet wird. Was soll das?
Das Stirnrunzeln wegen des Paradoxons, ein Kreis als Rechteck, führt den Redner zu der Frage, was eigentlich die Kreise und Stromquellen im Leben sind. Und er erzählt von dem Grenzsoldaten, der seine Familie anhält auf der Flucht vor dem Balkankrieg. Eine Geschichte, die er schon öfter erzählt hat.
In jeder Variante überleben wir. Und in jeder Variante ist der Schalter für das Überleben ein junger Mann in Uniform. Einer, nur einer. Unser Strom floss weiter. In keiner der Varianten knien Mutter oder Vater oder ich mit Draht gefesselt am Wegesrand.
Man kann sich gut vorstellen, wie die Jugendlichen, vor denen der Autor spricht, gebannt zuhören. Doch auch als Leser, dem der lebendige Vortrag fehlt, ist man gepackt und beginnt, das eigene Leben zu reflektieren.
Wir teilen uns also über Sprache einen Stromkreis zwischen dem, was ich mir beim Schreiben denke, und dem, was du dir beim Lesen denkst. Dieser Text ist unser Text jetzt. Das kann Kunst generell, uns mit Strom aus Gedanken und Bildern versorgen, ästhetisch oder ideell berühren.
Die Ideen, die Stanisic entfaltet, kreisen um die Themen Sprache und Literatur, Migration und Integration, Jugend und Herkunft. Die Beispiele, Bilder und Geschichten, in die der Redner seine Gedanken verpackt, sind dabei vielfältig. Er setzt seiner Mathematiklehrerin ein Denkmal, die überzeugt war, dass Kinder beides lernen müssen.
Geometrie und Empathie. Formeln für Funktionen und Formeln gegen den Hass.
Bei der Eröffnung des Literaturhauses Göttingen geht er der Frage nach, welche Musik dieses Haus wohl spielen würde, wenn Gebäude musizieren könnten. Stets wirbt der Autor für Menschlichkeit und warnt vor den Bedrohungen der Gegenwart.
Der Nationalismus wird wiedergewählt. Seine Mittel sind gleich geblieben. Fälschung von Geschichte und Gegenwart. Medienverachtung und Zensur. Für während den Anfängen sind wir zu spät. Für Güte, Fürsorge, Umsicht, für Zivilcourage nie.
Das Pathos des Weltverbesserers scheut Stanisic zwar nicht, doch sind seine Reden meist von einem heiteren, humorvollen Ton getragen. Unterhaltsam und intelligent, klug und zugleich fantasievoll bis versponnen. Zur Verleihung des Schubert-Preises in Aalen schlüpft der Autor in die Rolle seiner Romanfigur Lada.
Die beste Literatur ist die, sage ich, vor der man ein bisschen Schiss hat. Du liest was und das trifft dich so hier drin. Und du denkst dir, ach du liebe Scheiße.
Amüsiert und mit Gewinn liest man die Reden in diesem Band und wer sich für den Schriftsteller Stanišić interessiert, erfährt auch einiges über das Selbstverständnis dieses Künstlers.
Claudio Campagna-Bergmann stellte vor, mein Unglück beginnt damit, dass der Stromkreis als Rechteck abgebildet wird. Eine Ermutigung von Sascha Stanišić ist im Luchterhand Verlag erschienen. Übrigens am 27. November ist Sascha Stanišić mit dem Buch beim Literaturfest Herbstlese in Erfurt zu Gast. Um 19.30 Uhr in der Zentralheize geht's los. John Banville, Schatten der Gondeln. John Banville besaß schon früh ein Faible fürs Schreiben. Bereits im Alter von 15 Jahren versuchte er sich an ersten Kurzgeschichten. Sein erstes Buch publizierte der aus dem irischen Wexford stammende Autor 1971. Aber so der ganz große Durchbruch, der ließ bis 2005 auf sich warten. Damals erhielt er für seinen Text Die See den Man Booker Prize, der als wirklich wichtigster britischer Literaturpreis gilt. Seither gilt der Künstler als einer der wichtigsten und spannendsten Erzähler im englischsprachigen Raum. Und jetzt hat John Banville einen neuen Roman vorgelegt. Ulf Heise findet, dass es sich dabei um etwas ganz Besonderes handelt.
Ein abgehalfterter Schriftsteller namens Evelyn Dolman verkörpert die Zentralfigur von John Banvilles neuem Buch, das im viktorianischen Zeitalter angesiedelt ist. Seine besten Jahre sind verstrichen und er resümiert in selbstironischer Art über seine Bedeutungslosigkeit. Dabei überwiegt der Ton der Nonchalance.
Sie mögen von mir gehört haben, als ich jünger war, denn ich hatte mir in der Phase, die in unserem zunehmend französisierten Zeitalter als Fin des Siècle bekannt wurde, also in den 1890ern, ein leidliches Ansehen erworben. Wenn ich Erfolg hatte, so mäßig er auch sein mochte, so nicht durch Inspiration, was auch immer das sein mag, sondern durch unermüdlichen Fleiß und hingebungsvolle Arbeit.
Doch John Banvilles Held kapituliert nicht vor dem Schicksal. Er heiratet die Tochter eines Industriekapitäns und hofft auf einen Geldsegen durch seine Gattin. Aber die schwerreiche Dame verschwindet nach der Vermählung spurlos. Heerscharen von Polizisten stürzen sich in die Ermittlungsarbeit. Ergebnisse bleiben allerdings aus. Der verlassene Ehemann wird von einem Kommissar vorgeladen, der ihn darüber informiert, dass die Nachforschungen stagnieren.
Da er mich zu sich bestellt hatte, hatte ich angenommen, er hätte Neuigkeiten von Laura, aber nein. Einige Leute hatten sich gemeldet, weil sie Laura angeblich gesehen hatten, nachdem ihr Bild plakatiert worden war. Aber es seien immer dieselben, so sagte er, die Halbverrückten, die Einsamen oder einfach nur die üblichen Wichtigtuer, die ihn immer mit unsinnigen Fantasien belästigen, wenn solche öffentlichen Aufrufe gemacht wurden.
John Banvilles abenteuerlicher erzählerischer Coup spielt großenteils in Venedig und erinnert in Sachen Methodik über weite Strecken an den ebenfalls in der Lagunenstadt handelnden Roman »Die Aspern-Schriften« von Henry James. Außerdem folgt der Autor den Traditionen von Walter Scott und Robert Louis Stevenson, denn er verwendet geschickt Elemente der Schauerliteratur, zum Beispiel, wenn er Hirngespinste in den Fokus rückt, die seinen Protagonisten in den Nächten vor dem Antritt der Reise in die Serenissima heimsuchen.
Abgesehen von den mehrfachen Wiederholungen war das Bemerkenswerteste an dem Traum, dass mir die wenigen Gegenstände darin irgendwie bekannt vorkamen. Und zwar so sehr, dass ich, wenn ich verstört mit trockenem Mund und in feuchte Bettlaken verheddert aufwachte, überzeugt war, das Zimmer in dem Traum sei ein Zimmer in Venedig, in dem ich logiert hatte. Doch wie war das möglich? Denn ich kannte die Stadt gar nicht, war noch nie dort gewesen.
Trotz des Verlustes seiner Ehefrau entpuppt sich der Hauptakteur von John Banvilles betörender und packender Story nicht als Kind von Traurigkeit. Er stürzt sich bereitwillig in erotische Eskapaden und fügt damit Giovanni Boccaccios Novellensammlung Decamerone moderne Episoden hinzu.
Rosalia, dieses verdorbene und schamlose Mädchen, sitzt nackt auf meinem Schoß, mir zugewandt, scheinbar schwerelos, die Beine fest um mich geschlungen, die Arme erhoben und die Finger hinter meinem Kopf verschränkt, während ihre schwieligen Füße in schnellem Rhythmus gegen mein Kreuz schlagen. Sie hat den Kopf zurückgeworfen, ihre kleinen weißen Zähne sind entblößt, ihr ekstatisches Lächeln könnte ebenso gut eine schmerzverzerrte Grimasse sein.
Im Ganzen betrachtet erweist sich John Benvilles Roman als kühnes Experiment auf dem Grat inmitten von Gothic Fiction und Realismus. Der Balanceakt zwischen diesen so unterschiedlichen Genres glückte dem Künstler rundum.
Ulf Heise war das über John Benvilles Roman Schatten der Gondeln, erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch, und die Übersetzung aus dem Englischen kommt von Elke Link. Das waren unsere drei der Woche, drei völlig unterschiedliche Temperaturen. Aber das Schöne am Lesen ist ja, es ist immer wieder anders. Viel Spaß dabei, schönes Wochenende. Ahoi, sagt Katrin Schumacher.